Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Markus Albers. Viel Spaß!
Die Anzahl der Meetings, also Videocalls, aber und auch andere Meetings, hat seit Covid sich verdreifacht. Also wir haben nicht nur alle das Gefühl, dass wir irgendwie mehr Meetings haben. Wir haben dreimal so viele Meetings. Die Leute sagen, ich habe keine Zeit mehr, kreativ, innovativ zu sein, meine eigentliche Arbeit zu machen. Und das ist halt ein Problem. Und ich beschreibe in dem Buch, warum ich glaube, dass das auch ein ökonomisches und gesellschaftliches Problem ist, weil wir nicht mehr kreativ oder immer weniger kreativ sein können, produktiv und dann auch noch unglücklich werden. Und ich glaube darum, dass diese Art zu arbeiten so nicht weitergehen kann.
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City von der Ostseeküste aus Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass ihr wieder am Start seid beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel, ich moderiere das hier seit 2018. Ich habe das Privileg, mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit zu sprechen. In einer der ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, das war so 2019, war Markus Albers zu Gast. Markus ist Journalist von Hause aus und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Arbeit und auch Zukunft der Arbeit. Und er hatte zu der Zeit gerade das Buch Digitale Erschöpfung herausgebracht. Mir hat das sehr gut gefallen, denn Markus beschrieb da auch als Vater, also aus dieser Rolle heraus, wie uns eigentlich digitale Tools nicht nur produktiver machen, sondern auch ablenken, und zwar auch vom Produktivsein. Und jetzt knüpft er mit einem neuen Buch genau dort an und bringt also all das, was wir auch unter der Überschrift New Work in den letzten Jahren diskutiert haben, nochmal kritisch auf den Punkt und stellt gute Fragen, wie ich finde. Markus hat in den letzten Jahren auch selbst viel bewegt. Er hat gegründet, er hat Kommunikationsberatungen nach vorne gebracht und hat für Brand 1 und viele Magazine schlaue Artikel geschrieben über die Arbeitswelt im Wandel. Und in seinem neuen Buch Die Optimierungslüge geht es also um die Frage, wie wir wieder kreativer, produktiver und auch glücklicher bei der Arbeit werden. Denn das war doch schließlich mal das New Work-Versprechen. Oder das ist zumindest die Frage, die Markus mitgebracht hat. Wir haben uns getroffen in Berlin. Endlich mal, denn das erste Mal war digital, jetzt also im Real Life. Umso schöner für den Podcast, wie ich finde. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß. Wenn es euch gefällt, abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App. Sagt es gerne weiter. Ihr könnt das Ganze auch bewerten in eurer Podcast-App mit so ein paar Sternen. Wenn es euch richtig gut gefällt, dann gerne auch 5 Sterne. Das zeigt mir nicht nur, dass es euch gefällt, ist ein schöner Feedback-Kanal, sondern wir zeigen damit auch den Algorithmen, wie relevant das Ganze ist. Und so können wir dieses Format weiterentwickeln und noch weitere spannende Menschen hier einladen. Wenn ihr das Ganze supporten wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel auch als Werbepartner, Sponsor hier an Bord kommt. Denn dieser Podcast, könnt ihr euch vorstellen, ist mit Aufwand verbunden, auch finanziellem Aufwand, mit vielen Tools, mit Reisen. Und das mache ich auch sehr gerne, aber wenn ihr sagt, auch ihr wollt mit eurer Company die Zukunft der Arbeit gestalten und menschenfreundlicher machen, denn darum geht's hier, dann kommt doch auf mich zu, schreibt mir eine Mail über gabrielrath.com, gibt's den Kontakt und dann lasst uns mal schauen, was wir so auf die Beine stellen können, vielleicht ja auch mal einen Live-Podcast. Ich war ja zuletzt auf der Zukunft Personal und OMR, habe dort Live-Podcasts aufgenommen, der OMR-Podcast kommt dann auch bald noch. Jetzt aber erstmal Markus Albers hier im New Work Chat Podcast und wir hören uns dann am Ende nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Markus wieder da ist, denn er war schon mal hier. Wir sind heute in Berlin hier in Mitte. Ja, moin Markus.
Ja, hallo, danke, dass ich nochmal da sein darf.
Obwohl das schon so lange her ist und es war auch nur remote, von daher heute der richtige Einstand.
Ja, du bist ja einer der Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kenne dich so gut und wir haben uns schon so oft gesehen und in Wahrheit haben wir uns halt in echt noch nie gesehen. Aber das ist halt die Illusion, die man manchmal hat, wenn man viel vom anderen immer so mitkriegt.
Ja, wir haben uns gerade unten auf der Straße getroffen und irgendwie ist es aber doch vertraut, ne?
Toll.
Obwohl wir uns noch nie im echten Leben so physisch begegnet sind.
Du bist größer, als ich dachte.
Das ist dann wohl der Klassiker, ne? Ist es dir egal, ob man sich nur digital kennt, also macht das was aus?
Also ich habe lange Zeit gedacht, dass es nichts ausmacht und ich finde die Tatsache, dass wir uns ja auch gerade gut verstehen, zeigt, dass das irgendwie auch nicht so viel ausmacht. Aber ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich da mit Menschen auch mal so ein bisschen in einem Raum Zeit verbracht und vielleicht auch mal einen Kaffee oder ein Bier getrunken habe, dass es dann schon auch mal anders ist, oder? Da rufst du dann anders mal an und sagst, Mensch, Gabriel, ich brauche mal was von dir oder hast du mal eine Idee?
Hattet ihr das auch in der Pandemie, digitales Bier trinken? Das hatten wir mal gemacht. Es war erst interessant und dann aber nach ein paar Mal irgendwie auch überhaupt nicht cool.
Ja, nee, nicht cool, aber das haben wir natürlich auch gemacht und es ging dann ja irgendwie auch gar nicht anders. Wir hatten aber auch mal eine, von der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, der Agentur, hatten wir mal eine digitale Weihnachtsfeier während der Pandemie mit einem digitalen Zauberkünstler. Der hat alles über Zoom irgendwie gemacht, seinen Zaubertricks, und das hat trotzdem funktioniert. Das war ganz cool.
Als du das letzte Mal hier warst, Folge 8, im September 2019, da haben wir auch schon über die Zukunft der Arbeit gesprochen und über verteilte Arbeit und hatten keine Ahnung, was ein Jahr später passieren würde oder noch nicht mal ein Jahr später. Du beschäftigst dich schon lange mit dem Thema Arbeit. Deswegen wollen wir dich jetzt erstmal kennenlernen, wie deine Beziehung zu diesem Thema ist. Du hast nämlich auch ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Und deswegen wollen wir dich jetzt aber zum Anfang erstmal kennenlernen. Wir haben ja hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, 11 Jahre, spricht dir das Intro ein. Ich glaube, damals hat sie es noch nicht gemacht.
Nein.
Deswegen ist das für dich dann das erste Mal. Ja, und du darfst ihr mal erklären, was du so machst, sodass sie das versteht.
Ja, das Problem habe ich tatsächlich auch bei meinen Töchtern immer wieder, die mich auch nicht nur während der Pandemie, sondern auch zuletzt noch immer mal wieder gefragt haben, Papa, was hast du eigentlich so für einen Job, dass du morgens anfängst, in den Computer reinzureden und bis abends eigentlich nichts anderes machst? Das hat mich dann aber auch nachdenklich gemacht, ja, und da habe ich dann gedacht, Moment, wenn das so wirkt und in Wahrheit ja auch so ist, mache ich ja vielleicht auch was falsch. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Also das war durchaus auch ein Teil der Inspiration für mein neues Buch. Aber wenn ich es einfach erklären soll, ich war früher Journalist, heute schreibe ich immer noch Bücher und halte Vorträge dazu und habe das, wie ich finde, große Privileg, dumme Fragen stellen zu dürfen, nämlich warum sind Dinge eigentlich so, wie sie sind, und dann spreche ich mit klugen Menschen, die mir das erklären, und das, was ich dabei lerne, schreibe ich auf und erzähle dann darüber.
Wer wie was,
ja genau, ist so ein bisschen so, ne, oder genau, ja.
Ja. Wo kommst du her?
Ich komme aus Münsterland, Rheine, eine kleine Stadt nahe der holländischen Grenze und ja, bei Münster eigentlich, also viel Fahrradfahren, weil Holland ja so nah war, und aber auch so ein bisschen Kleinstadt-Tristesse. Also ich habe natürlich in Punkbands gespielt und Dosenbier getrunken und was man dann so macht, wenn man
um der Tristesse zu entkommen.
Ja, um das Leben interessanter zu machen, und habe dann auch relativ schnell gemerkt, ich möchte schon auch nochmal woanders leben, und bin dann zum Studieren nach Hamburg gegangen.
Aber diese Prägung ist ja ganz interessant, auch für den Job und für die Arbeit, die man später macht. Was haben deine Eltern gemacht? Was hat dein Umfeld gemacht? Gab es da eine unternehmerische Prägung?
Ja, das ist mir tatsächlich auch erst ein bisschen später aufgefallen, dass ich wahrscheinlich tatsächlich meinen Eltern verdanke, dass ich mich für dieses Arbeitsthema so interessiere. Denn, halte ich fest, mein Vater hat beim Arbeitsamt gearbeitet. Das heißt, er hat sich, und er war auch etwas, das nannte sich damals Berufs- und Wirtschaftskundler. Das heißt, der ist wiederum rumgereist und hat sich so neue Jobs angeschaut.
So Trendscout-mäßig.
So Trendscout-mäßig, hat dann immer aufgeschrieben, was das dann so ist.
Da war er gegen der Agentur für Arbeit, war das?
Ja, also, ja, ja. Ich, ja, und dann so, ne? Also, der hat dann eben immer auch sich mit Arbeit beschäftigt, und meine Mutter war selbstständig, die hatte einen eigenen Laden, und da habe ich dann immer auch viel mitbekommen, wie das dann so funktioniert, was man sich so überlegen muss, damit die Kunden auch kommen und damit es interessant ist und damit, ja, damit das irgendwie auch was Besonderes ist.
Weil ich stelle irgendwie fest, dass diejenigen, die was Eigenes machen, die was gründen, dass die oft eine Prägung haben, also nicht immer, aber das ist schon oft so, wenn man das mal erlebt hat, dass das ja ein Weg ist, der zu funktionieren scheint, dann wird es auch eher in Betracht gezogen. Ich komme zum Beispiel aus einer Familie, da gab es eigentlich niemanden, der großartig selbstständig war. Ich war auch der Erste, der Abi gemacht hat. Und dann weiß ich noch genau, als ich auch studieren wollte, das war bei mir dann Politikwissenschaft und Soziologie, weil mich auch das redaktionelle, journalistische interessierte, da gab es jetzt auch keinen wirklichen Family Support. So nach dem Motto, ja, wenn du das jetzt mal ausprobieren willst, dann mach das mal. Es wäre vielleicht leichter gewesen, wenn es schon Leute gegeben hätte. Aber wiederum, wenn man das dann selbst erkunden darf, ist es auch schön. Ich bin ja übrigens auch nach Hamburg schon mal gezogen. Das verbindet uns offensichtlich. In welcher Hood warst du unterwegs?
Ich war in Eimsbüttel und bin auch ein bisschen immer hier und mal da. Aber so nahe der Christuskirche habe ich.
Sehr schöne Ecke.
Schöne Ecke finde ich auch. Nee, aber ja, also apropos Unterstützung in der Familie. Also da mein Vater ja beim Arbeitsamt war, hatte der dann immer so viele kleine Broschüren, die er mitgebracht hat über verschiedene Berufe. Und ich wusste relativ früh, dass ich gern Journalist werden wollte. Weil ich hatte so irgendwie Tom Wolfe gelesen und Hunter S. Thompson und dachte, cooles Leben willst du auch und so, das wäre doch Journalist. Und aber in der Broschüre, die mein Vater aus dem Arbeitsamt mitbrachte, stand dann, dass man damit kein Geld verdienen kann und er hat mir dann auch sehr stark abgeraten.
Ja.
Naja, ich habe es dann trotzdem gemacht.
Sehr gut.
Also so, ja, muss man dann auch mal vielleicht sich drüber
hinwegsetzen. Da kam der Panke, kam da durch.
Aber die spannende Frage ist ja tatsächlich, vielleicht können wir das ja später auch nochmal, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Was rät man denn eigentlich den eigenen Kindern heute, was die werden können? Aber
ja. Also da hatte ich hatte mal den Frederik Pferd hier zu Gast. Hast du von dem schon mal irgendwie mitbekommen? Der war ja lange bei Google Innovationschef, hat jetzt auch ein Buch rausgebracht.
Stimmt,
und so weiter.
Jetzt weiß ich, was ist.
Da sprachen wir auch über diesen Punkt und er sagte, ist auch Vater von drei Kindern, vielleicht sollten wir mit den Kindern mehr darüber sprechen, wie sie werden wollen, anstatt was. Vielleicht kann man sich dem ja mal so nähern, das fand ich ganz interessant.
Ja, stimmt, das ist eine ganz gute Idee. Und das stimmt, das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Idee.
Also, weil wer will es wissen, ne? Ich wusste es auch ewig nicht, was ich werden will. Okay, sowas in der Richtung journalistisch,
ja.
Irgendwas Kreatives, aber woher soll man das auch vorher wissen, wenn man noch keinen Job hatte, ne?
Aber richtig ist auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass wenn die Kinder da mal sehen, da ist jetzt auch mal jemand in der Familie, der auch mal so selbstständig gearbeitet hat und das kann ja auch Spaß machen, da kann man auch irgendwie auch den Kühlschrank mit voll kriegen, dann sehen die zumindest, dass das geht. Das stimmt.
Was würdest du rückblickend vielleicht anders machen mit dem Wissen, was du heute hast? Also du hast gesagt, du hast dann angefangen zu studieren, würdest du das nach wie vor genauso machen?
Also man kann es, glaube ich, nicht so vergleichen. Ich habe zu einer Zeit studiert, als die Jungs auch noch zum Bund oder zum Zivildienst mussten und auch lang. Also ich habe Zivildienst gemacht, fast 2 Jahre.
Was hast du gemacht?
Krankenhausfernsehen.
Krankenhausfernsehen?
Ja, also ich habe mir dann, wenn dann wenigstens was Interessantes rausgesucht. Das war cool. Da haben wir wir haben so live, also Konzerte gefilmt und haben Magazinbeiträge geschnitten. Wir hatten eine gute Ausstattung und haben uns eingebildet, dass die Kranken in Ippenbüren war das dann interessanter finden als ARD und ZDF. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber wir hatten eine gute Zeit. Nein, aber jedenfalls so Zivildienst und dann noch ein langes Studium. Da bist du dann, also ich war, glaube ich, 29, als ich angefangen habe zu arbeiten.
Und noch kein Geld verdienen, so, ne?
Ja, ein bisschen nebenher gearbeitet und so, ne? Das schon, aber trotzdem irgendwie, das ist natürlich viel zu spät, ja? Also wenn du mich fragst, was müsste man anders machen, also das ist absurd, ja? Es ist heute aber ja auch anders mit diesen Bachelorstudiengängen.
Ja. Wie hast du dich orientiert? Hast du dich außerhalb der Agentur für Arbeit mit Pfaden beschäftigt? Also hast du irgendwie die Menschen angeschaut? Wie hast du versucht zu navigieren?
Versucht, was zu navigieren?
Naja, um deinen Einstieg dann in diese Arbeitswelt zu finden nach dem Studium.
In diese Arbeitswelt, ja. Ich war relativ stark starstruck, so als Junge, der auf dem Land aufgewachsen ist und am Kiosk immer die bunten Zeitschriften, Magazine und Zeitungen auch aus aller Welt und so sich mal gekauft hat. Das war damals noch die Zeit. Und für mich war klar, das ist doch total cool. Ich will irgendwann mal für die Woche arbeiten. Das gab es damals noch, so eine Wochenzeitung. Oder für den Spiegel schreiben oder sowas. Ja, das wäre fantastisch. Ja, und das deswegen war
I want to be published.
Ja, und deswegen war relativ klar, dass ich das dann auch mal ausprobiert und habe ich es dann auch gemacht. Also es ging dann auch tatsächlich. Aber das war so irgendwie, für mich war klar, dass da willst du hin.
Hast du dann so ein Praktikum auch gemacht?
Ja, beim Spiegel habe ich ein Praktikum gemacht.
Es gab doch die Generation Praktikum, ne?
Das ist genau richtig. Ich war ein sehr peinlicher Praktikant. Ich hatte nämlich eines der ersten Mobiltelefone dabei. Es war sehr groß und man konnte es nur mit einer Schlaufe am Gürtel tragen.
Nokia oder?
Siemens. Ein sehr großes Siemens-Mobiltelefon. Niemand sonst hatte ein Mobiltelefon.
Das ist so dieses Michael Douglas Wall Street-Gerät.
Und alle fanden mich, glaube ich, total assig, weil ich dieses Ding immer mit mir herumgetragen habe. Und es klingelte auch selten, rief ich komme jemand an, aber manchmal klingelte es dann auch.
Und wolltest du damit angeben oder warum?
Dann musste man es so vom Gürtel losmachen. Und also ja, ich glaube, das hat mein Standing beim Spiegel nicht unbedingt befördert, aber ich durfte dann trotzdem noch ein paar Artikel schreiben danach.
Aber noch nicht über das Thema Arbeit, das kam dann erst oder schon so ein bisschen?
Ja, aber schon über so Digital-Themen und das war ja so diese New Economy-Zeit, also das Internet und was man darüber, da konnte man ja viel drüber schreiben damals, das hat mich damals schon interessiert.
Ja, und du kannst ja uns nochmal so einen kleinen Abriss geben, bevor wir dann auch zu deinem neuen Buch kommen. Du hast nämlich schon einige Bücher geschrieben, die sich auch mit dieser Entwicklung von Arbeit, Digitalisierung beschäftigt haben. Vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen kurz skizzieren.
Ja, klar.
Also dann verlinken wir es natürlich gerne.
Also ich will es gerne versuchen, kurz zu halten. Also das erste Buch, das ich geschrieben habe, ist 2008 erschienen. Das heißt, morgen komme ich später rein. Geschrieben habe ich es aus der persönlichen Notlage heraus, dass ich in einem Job war, der halt so komplett nur im Büro stattfand. Also morgens irgendwie im Dunkeln fährst du ins Büro, abends fährst du im Dunkeln wieder nach Hause, zwischendurch kommst nicht raus. Und da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie eine unzeitgemäße Art zu arbeiten. Ne? Wir haben doch hier E-Mail und Skype hatte man damals und solche Sachen.
Ja. Ist jetzt beerdigt worden, ne?
Ja, habe ich gelesen. Also so, aber es gab erst Google Docs und das gab es ja auch alles schon. Und dann habe ich eben ein Buch geschrieben mit der These, wir müssten doch vielleicht nicht jeden Tag ins Büro gehen, um zu arbeiten. Da war ich
sehr früh dran, ne?
Ein bisschen zu früh dran, ne? Es gab so ein paar, die es spannend fanden, aber viele, die haben halt auch gesagt, ja, so ein Quatsch doch. Also vielleicht irgendwo bei so einem Internet-Startup.
2008,
aber,
ne? Ja. Also da hat ja auch noch niemand über New Work gesprochen, oder?
Ich glaube in Wahrheit nicht, dass es den Begriff schon, natürlich gab es schon.
Ja, ja, aber nicht in der Öffentlichkeit, oder?
Bergmann, ne? Aber ich glaube noch nicht als den Modebegriff, der es danach wurde. Ganz genau. Ja, nee, da war ich, glaube ich, früh. Naja, dann habe ich Meconomy, zweites Buch, zwei Jahre später, habe ich gesagt, wenn es den 9-to-5-Arbeitstag mit dem immer gleichen Weg ins Büro nicht mehr gibt, dann brauche ich dann überhaupt noch eine Festanstellung. Oder kann ich nicht auch sagen, ich mache meine Leidenschaften zum Beruf. Also sagen wir mal, das, was man heute vielleicht die Creator-Economy nennen würde, habe ich versucht damals zu beschreiben.
Oder Jobcrafting ist
halt so was, oder? Und habe gesagt, man braucht ja eigentlich nur einen Laptop, um sich selbstständig zu machen heutzutage. Und da müsste es eigentlich eine große Welle der Gründung geben. Und habe das dann auch selber gemacht, habe dann auch selber gegründet. Das war meine optimistische Zeit. Und dann habe ich mit den Jahren gesehen, dass aus diesem großen Freiheitsversprechen, das ja in sagen wir in New Work ja doch drinsteckt, nämlich wir befreien uns so von diesen Fesseln an den Schreibtisch und der immer gleiche Trott. Also all das und so, alles was uns so nervt. Es hätte ja auch klappen können, aber in Wahrheit ist dann irgendwas anderes draus geworden, nämlich dass wir so ganz viel Zeit so mit den Tools immer verbringen und mit den Videocalls. Das habe ich dann in meinem Buch Digitale Erschöpfung angeprangert. Das war aber noch vor Corona und weil ich glaube, dass es, und das haben wir vielleicht alle auch so ein bisschen gemerkt, seit Covid und hybridem Arbeiten eher noch mehr geworden ist.
Und darüber haben wir ja hier im Podcast gesprochen, das war ja das Thema.
Das war das Thema.
Buch Digitale Erschöpfung hat mir auch wirklich gut gefallen, das Buch. Konnte ich sehr viel mit anfangen. Auch als Vater, der irgendwie das spannend findet, dieses Tool, Smartphone, und dann aber merkt, das lenkt mich auch ab. Ich bin auf dem Spielplatz, bin selber einer der Väter, der da reinschaut und müsste eigentlich bei den Kids sein.
Ja.
Das hattest du, glaube ich, auch thematisiert.
Das habe ich auch als Beispiel gehabt. Total. Ich meine, wenn die Kinder noch klein sind, ne, dann wollen die immer was von einem. Und man ist aber halt eigentlich, man ist einerseits stolz drauf, so ein moderner Vater zu sein, weil man ist ja mit dem Kind auf dem Spielplatz nachmittags und nicht im Büro. Und andererseits merkst du dann relativ schnell, ich bin gedanklich eigentlich doch überhaupt nicht da, weil ich krieg schon wieder irgendwie eine Slack-Nachricht und muss antworten.
Ja. Ja. Wie waren die Reaktionen auf deine Bücher, weil du ja, wie gesagt, früh dran warst?
Ja, also das erste Buch wurde tatsächlich auch viel und positiv besprochen, kann man, glaube ich, sagen. Also mit einem, was weiß ich, einem Spiegelinterview und solchen Sachen. Ne? Also aber auch viel Widerrede. So, das kann doch nicht klappen. So, und das ist ja manchmal ganz gut, wenn du so ein bisschen so eine Debatte anstößt.
Schon, ne? Fürs Marketing.
Ja, also wenn alle jetzt sagen, ja, ist ja offensichtlich, dann brauchst du eigentlich auch kein Buch drüber schreiben. Ne?
Ja.
Genau. Und bei digitaler Erschöpfung war, also ich habe versucht, immer so ein bisschen auch gegen den Trend natürlich zu schreiben oder irgendwas zu erspüren, was vielleicht noch nicht ganz da ist, aber was vielleicht kommt. Und und bei digitaler Erschöpfung war es dann tatsächlich auch so, dass auch Kollegen auch aus der digitalen Agenturwelt, in der ich damals ja auch gearbeitet habe, auch kritisch waren und gesagt haben, Mensch Markus, du verdienst dein Geld hier so mit digitalen Content irgendwie, Agenturgeschäft, und schreibst ein Buch, das heißt digitale Erschöpfung. Ja, dann bist du das. Warum? Ne? Warum redest du denn dein eigenes Business
Don't
schlecht?
Don't bite the hand that feeds you.
Ja, und in Wahrheit glaube ich aber eben, dass das richtig ist. Ja, ich glaube, es ist richtig, mal kurz einmal innezuhalten und zu sagen, ist es eigentlich, wie wir das jetzt hier machen, muss das so sein?
Was ist ich ja am Anfang auch nicht gesagt. Die Frage, ob, sondern nur wie, ne?
Genau, und die Frage eben, sind die Dinge quasi automatisch richtig, nur weil sie gerade so praktiziert werden? Und ich meine, dass die Arbeitswelt sich sehr stark verändern kann und erstmal nur auch ein soziales Konstrukt ist, auf das wir uns so einigen, das, glaube ich, haben wir dann ja spätestens bei der Pandemie auch alle gemerkt.
Dein neues Buch, das gestern rauskam, die Optimierungslüge, thematisiert jetzt die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, nach der Pandemie, nach dem New Work Hype, der lange vorbei ist. Mitten in der Krise befinden wir uns eigentlich, kann man sagen. Und die Frage ist, nicht nur wo sind wir, sondern wo geht vor allen Dingen ja auch die Reise hin? Und du hast das Ganze auch mal sehr kritisch nachgezeichnet, was eigentlich passiert ist. Und es knüpft, finde ich, nahtlos an digitale Erschöpfung. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie sah der Prozess aus? Wie sah deine Überlegung aus, dieses Buch zu schreiben? Und wie hat es dich bewegt, dieses Thema, dass du dazu gekommen bist?
Wie kam es dazu? Es kam ein bisschen dadurch dazu, dass Gabriele Fischer, die Chefredakteurin von Brand 1, mich fragte, ob ich Lust hätte, für ihre Buchreihe was zu schreiben. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, was könnte ein schönes Thema sein. Die haben eine wirklich tolle, wie ich finde, Buchreihe mit auch schnell lesbaren Büchern, die halt auch nur 100 Seiten haben, was ich ein gutes Format finde.
Finde ich auch gut.
Ja, ich glaube halt diese langen Sachbücher, das braucht es nicht immer. Ne? Man hat dann die These eigentlich auch nach 100 Seiten eigentlich auch häufig verstanden.
So start with why. 300 Seiten.
Ja, so. Ja, noch ein Beispiel und noch eine Anekdote. Von daher, ich fand das Format gut. Ich liebe die Brand 1. Und wenn Gabriele fragt, sage ich eh ja. Und dann haben wir halt gemeinsam überlegt. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses digitale Erschöpfungsthema so ein bisschen unfinished business ist.
Es ist ja eigentlich immer noch Thema.
Es ist viel mehr geworden.
Genau.
Also vor Corona habe ich halt gesagt, das ist doch vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Und da haben dann viele auch vielleicht widersprochen und haben gesagt, ich weiß gar nicht, ist das denn so? Also mein Leben ist nicht so viel mit so Video- und Konferenzen. Inzwischen gibt es ja auch sehr belastbare Zahlen und Studien zu. Da muss man sich nur diesen Microsoft Work Trend Index beispielsweise mal anschauen, der auch vor ein paar Tagen wieder rausgekommen ist. Also wir alle verbringen mindestens 60% unserer Arbeitszeit mit Kollaboration oder Kommunikation und nur noch 40% damit, Dinge auch wirklich zu machen oder zu schaffen. Die Anzahl der Meetings, also Videocalls, aber und auch andere Meetings, hat seit Covid sich verdreifacht. Also wir haben nicht nur alle das Gefühl, dass wir irgendwie mehr Meetings haben. Wir haben dreimal so viele Meetings. Und das führt eben dazu, und es kommt nicht nur bei dieser, aber eben auch bei der Studie raus, dass die Leute sagen, ich habe keine Zeit mehr, also kreativ, innovativ zu sein, meine eigentliche Arbeit zu machen. Und das ist halt ein Problem. Und ich beschreibe in dem Buch, warum ich glaube, dass das auch ein ökonomisches und gesellschaftliches Problem ist, weil wir nicht mehr kreativ oder immer weniger kreativ sein können, produktiv und dann auch noch unglücklich werden. Und ich glaube darum, dass diese Art zu arbeiten so nicht weitergehen kann.
Denn das ist ja verführerisch, mit tollen digitalen Tools zu arbeiten. Man hat immer Zugriff, man andere haben auch Zugriff. Das ist das Gefährliche. Das heißt, man muss es irgendwie zurückdrängen gewissermaßen und reflektieren. Ja, man muss sich vielleicht überlegen, brauche ich mal eine Pause? Will ich wirklich always on sein? Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war das auf Twitter auch so ein, da war es noch cool zu sagen, ich bin always on seit 2008 oder so. Das hatten einige so als, das ist cool. Und das ist heute sehr uncool, oder? Mittlerweile.
Ach, unterschiedlich, glaube ich. Es war auch sicherlich eine Zeit lang dann mal cool, so Digital Detox zu machen. Jetzt bin ich mal eine Woche offline. Das wurde dann auch immer angekündigt auf LinkedIn. Und dann schreibt man dann, jetzt bin ich wieder
Ich melde mich zurück.
Ja, ich melde mich zurück. All diese Wellen haben wir alle gesehen. Es ändert aber, glaube ich, nichts daran, dass wir hier grundsätzlich uns mal fragen müssen. Und ich bin ja der größte Fan dieser Tools. Ja, ich rede ja davon, weil ich selber natürlich auch Opfer dieser Entwicklung bin. Und ich liebe das ja auch alles. Und es ist ja auch großartig, dass ich in Teams mit 5 Leuten an 4 verschiedenen Standorten gemeinsam in einer Präsentation arbeiten kann. Toll. Und die mal kurz anrufen kann und dann sehe ich die auch irgendwie im Bild und so. Aber dennoch, die Zahlen sind halt die Zahlen, ja. Und es gibt dann so Kreativitätstheorie, die sagt, um den kreativen Prozess einmal ganz durchzugehen, brauchst du immer auch Phasen der Kontemplation, ja, wo du dich konzentrieren kannst. Wenn aber, und das ist letzte Zahl für heute, aber wenn du alle 2 Minuten unterbrochen wirst, und auch das sagen die aktuellen Studien, wird immer kürzer, ja. Weil beim ersten Buch war es noch alle 6 Minuten, da dachten wir auch schon, das ist aber ganz schön häufig. Inzwischen ist es alle 2 Minuten, dass man bei seiner Arbeit unterbrochen wird. Dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren, ja. Und dann hast du halt ein grundsätzliches Problem mit dem Kreativitätsprozess. Und das sehen wir auch. Weißt du, die Innovationsrate geht runter, die Produktivitätskurve flacht sich ab. Die Wissensarbeitenden sind alle irgendwie unglücklich, ja, sind alle irgendwie in Great Resignation oder Quiet Quitting. Ich glaube,
das ist nie zu Ende.
So,
das hört nie auf.
Hört ja auch nicht auf, genau. Und irgendwie, das hat der Hans Rosineck ganz schön gesagt, das ist jemand, den ich für mein Buch auch interviewt habe, so ein Arbeitsphilosoph. Der hat halt gesagt, diese immer gleichförmige Monotonie der digitalen Arbeitsflows, ja, wo du jeden Morgen aufstehst und das nächste Stand-up und das nächste Myroboard und irgendwie so und die nächsten Assets, die man rüber weiterschiebt, das nächste Ticket, ist halt ein Problem. Also, Leute sind auch noch unglücklich. Ich glaube, das muss man ändern. Und dann schaue ich mir im Buch halt an, was kann man denn tun, um das zu ändern? Und weil du gefragt hast, also ich glaube, ab und zu mal abschalten reicht nicht.
Das Interessante ist, dass diese Tools uns ermöglichen, orts- und zeitunabhängig zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Also eigentlich befreien sie uns von der alten Art zu arbeiten. Wir müssen ins Büro kommen oder in die Produktion, sondern wir können heute flexibler arbeiten. Trotzdem führt es irgendwie dazu, dass wir mehr kommunizieren, sagst du ja auch, und weniger schaffen. Und mich interessiert, warum wir es nicht geschafft haben, mit diesen Tools richtig umzugehen. Also offensichtlich ist es ja so.
Ja, gibt es verschiedene Gründe. Und aber einer, der glaube ich, vielen auch im täglichen Arbeitsleben so begegnet, glaube ich, fürchte ich, sind die Vorgesetzten, die halt doch immer noch ein großes Kontrollbedürfnis haben und die das Bedürfnis haben, dann immer noch Meetings einzuberufen und zu wissen, wer wann was macht. Denn wenn man wirklich diese sehr individuellen, flexiblen Arbeitsrhythmen zulassen würde, ja, und sagen würde, der Gabriel, der arbeitet halt dann ja, der ist nur einmal die Woche da, ja, und den Rest der Zeit arbeitet er von woanders und jeder hat so seine eigenen Bedürfnisse, vielleicht auch.
Ja.
Dann geht das ja heutzutage. Es ist ja möglich. Wir können ja asynchron arbeiten. Wir können es aber nicht, wenn unser Kalender von 9 to 5 mit einem Meeting nach dem anderen gefüllt ist, wo wir dann doch wieder anwesend sein müssen. Also ich glaube, die Tools geben das schon her, aber die Kultur ist es dann wahrscheinlich, steht dem im Weg.
Und die Führungskräfte haben die Möglichkeit, Kultur auch zu gestalten und ein Stück weit auch zu sagen, so wollen wir die Tools nutzen und so vielleicht auch nicht. Wie hat sich denn Führung auch aus deiner Sicht verändert in den letzten Jahren? Und wie entwickelt sie sich weiter vielleicht?
Ja, das fand ich ganz interessant. Also bei der Recherche für das Buch bin ich mit der These reingegangen, dass ich gedacht habe, Vielleicht haben wir ja immer mehr Prozesse und immer mehr Tools und immer mehr Meetings und so weiter, weil es immer mehr Menschen gibt, die Arbeit verwalten und immer weniger Menschen, die die Arbeit dann auch tun. Das Gefühl hat man ja manchmal in so Organisationen. Das
ist Beschäftigung oft.
Ja, Fake Work, Bullshit Jobs, das sind ja so Debatten, die es rund um dieses Thema auch gibt. Und das schien mir eine plausible Erklärung, ja, dass diese neu entstandene Klasse, wenn man so möchte, sich selbst mit Arbeit versorgen möchte und darum alle anderen dann auch die ganze Zeit in irgendwelche Meetings und Tools reinzwingt. Stellt sich raus, nachdem ich mit den ExpertInnen gesprochen habe, das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Also in sehr, sehr vielen Unternehmen werden administrative Jobs abgebaut, werden Management-Jobs abgebaut. Und wahrscheinlich ist es eher so, dass wir aufgrund der ganzen Selbstorganisation zunehmend auch in diesen Tools unterwegs sind, weil wir halt so ähnlich wie im Supermarkt, oder? Wo du halt an der Kasse jetzt selber die Produkte rüberziehen musst, und weil kein Kassierer mehr da ist. Wenn diese ganzen Führungskräfte plötzlich nicht mehr da sind, die den Leuten sagen, was sie machen sollen, ist halt eine Gefahr da, dass man selber seine Stunden reportet und selber dieses Tool und jenes Tool befüllt. Also das kann zu mehr Prozessen führen. Es kann aber auch zu mehr Freiheit führen. Und ich glaube, an der Stelle steckt eine große Chance drin. Da habe ich neulich bei Bayer mal für eine Geschichte recherchiert.
Genau, das fand ich auch sehr interessant in der Brand 1. Da ging es auch darum, wie die Menschen selbstbestimmt ihre Wege planen. Ne? Also am Ende geht es ja auch bei diesem ganzen New Work-Thema für mich um die Frage, wie sieht Selbstbestimmung aus oder wie kann sie aussehen oder wie schaffen wir es eigentlich, das würde mich interessieren, dass mehr Menschen selbstbestimmt arbeiten wollen. Mhm. Und natürlich hat Führung da irgendwie eine Aufgabe, das auch ein Stück weit zu ermöglichen, glaube ich. Denn Wenn Menschen selbstbestimmt arbeiten, dann können sie sich auch entfalten und dann sind sie auch produktiv, glaube ich. So funktioniert es doch zusammen. Aber natürlich sind wir alle auch über Jahrzehnte geprägt durch dieses Hierarchiesystem und da macht man halt das, was einem gesagt wird.
Ja.
Und deswegen frage ich mich immer wieder, wie machen wir Appetit auf selbstbestimmtes Arbeiten?
Auf mehr selbstbestimmtes Arbeiten, ja. Jedenfalls glaube ich nicht, indem wir halt so ein sagen wir mal Theater der Selbstorganisation inszenieren, wo dann die Teams 3-4 Tage lang kollaborativ etwas erarbeiten können und dann gibt es den Schulterblick vom Chef und alles wird wieder umgeschmissen und alle fangen nochmal von vorne an. Solche Dinge sieht man ja doch in vielen, vielen Unternehmen, glaube ich, nach wie vor. Also ich glaube, Bayer ist da schon ein interessantes Beispiel, ne? Weil denen geht's nicht so gut, die mussten auch sehr viele Führungskräfte gehen lassen, aber haben eben parallel dazu einen Talent Marketplace, nennen sie das, aufgebaut, wo passend zu den Skills der Mitarbeitenden, die sich selber die nächsten Projekte raussuchen können und selber ihre Karriere planen können. Und nach allem, was man hört, klappt das ziemlich gut und die Leute fühlen sich empowered und zufrieden und können, es sagt ihnen nicht mehr ein Chef oder eine Chefin, was sie tun soll. Die gibt es dann teilweise einfach gar nicht mehr.
Du hast für dein Buch auch mit Cal Newport gesprochen. Hm? Den kennen bestimmt viele noch durch sein Buch Deep Work. Hat ja auch noch weitere geschrieben, die alle so in diese Richtung gehen, dass er eigentlich darauf Wert legt, dass wir mehr konzentriert arbeiten, weil er sagt, dann schaffen wir mehr, als wenn wir dauernd in Kollaborationsszenarien sind. Was hast du von ihm gelernt?
Ja, also zunächst mal interessant, Cal Newport natürlich beim Interview in seiner Bibliothek zu Hause, so wie übrigens eigentlich alle, ich glaube mit einer einzigen Ausnahme, alle Experten, die ich für das Buch interviewt habe, saßen im Homeoffice, so, also auch mal so eine Beobachtung, da war keiner im Büro. Cal Newport spricht natürlich auch aus einer, ich glaube, privilegierten Position. Er sagte,
Professor auch, ne?
Er hat eben aber dann auch zwei Arbeitszimmer, ja, eines für konzentriertes Arbeiten und eines so, und da ist dann gar kein Drucker.
Also dieses Deep Work und Shallow Work.
Und dann hat er noch ein zweites Arbeitszimmer, da steht noch der Drucker und so. Sicherlich auch nicht für jeden nachbaubar zu Hause, würde ich mal denken. Nein, also was fand ich interessant? Ich fand bei Cal Newport, finde ich ganz vieles interessant. Wir haben ja ungefähr zur gleichen Zeit diese Bücher veröffentlicht.
Schon, ne?
Ja, ich denke schon. Also als digitale
Erschöpfung und Deep Work,
das hatte schon viel miteinander zu tun. Die kamen ungefähr zur gleichen Zeit raus. Also da haben schon, glaube ich, zwei Leute so einen ähnlichen Gedanken gehabt. Ohne.
Weil du hast ja noch über dieses Dumbphone geschrieben und so, erinnere ich mich.
Ja,
das ist genau. Ja genau das.
Das ist genau das. Also so, deswegen war ich auch ganz, ganz gespannt, wie das so ist, mit dem dann auch mal zu reden. Für mich ja ein Star, ja, ein großer Vorbild vielleicht auch so. Oder jedenfalls jemand, der so ähnlich denkt wie ich, dachte ich. Stellt sich raus, wir waren dann gar nicht immer so derselben Meinung. Also zum Beispiel Cal Newport ist ja ein großer Fan von synchroner Kommunikation. Also der sagt, im Zweifel immer lieber Meeting machen. Geht schneller, klärst du alles. Wo ich immer sagen würde, um Gottes Willen, bitte nicht noch ein synchrones Meeting. Ich würde eher denken, dass in sehr vielen Fällen es den meisten Organisationen gut täte, wenn sie besser würden in asynchroner Kommunikation, vor allem Führungskräfte besser würden, weil Führungskräfte in meiner Beobachtung nach wie vor eben, was wir vorhin gesagt haben, so diese Art haben, so ja, dann kollaboriert mal schön und dann zeigt er mir mal, was er habt, ne? Und das ist dann schon immer dann doch ein synchrones Meeting. Das sieht er anders. So, ne? Also wir sind da auch nicht immer der gleichen Meinung. So viel habe ich dann auch da mitgenommen. So, aber wir waren uns einig und darum geht's in dem Kapitel. Geht es um Produktivität, dass die Art und Weise, wie wir heute arbeiten, der Produktivität nicht zuträglich ist. Und das ist natürlich so ein bisschen absurd, weil all diese Tools, die wir da uns angeschafft haben nach Covid, eigentlich ja genau das tun sollen, nämlich uns produktiver machen.
Dann hast du noch mit einer Professorin gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, Friederike Hadering, Professorin für Zukunft der Arbeit und Digitalisierung an der FH Münster. Die hat was Interessantes gesagt, das habe ich hier nochmal mitgebracht. Sie sagt, dieses ständige Rennen verhindere, die richtigen Fragen zu stellen. Wie, was wollte ich ursprünglich tun? Brauche ich all das jetzt gerade überhaupt? Wie zahlt Arbeit auf ein besseres, lebendigeres Leben ein? Finde ich ganz schön, weil Arbeit ja nun mal ein Teil des Lebens ist und nicht so komplett abgegrenzt mehr gedacht werden sollte. Ich glaube, das sehen wir schon ähnlich. Und die Frage ist also, wie kommen wir aus diesem Rennen raus? Ist das aus deiner Sicht dann auch Führungsaufgabe, diese Pausen zu verordnen, oder muss da jeder bei sich erstmal starten?
Also jeder bei sich kann nicht klappen, so. Das ist, wenn alle anderen einen neuen Slack-Kanal aufgemacht haben oder im nächsten Teams-Meeting sitzen, dann kannst du natürlich sagen, ich nicht, aber dann gehörst du halt auch nicht mehr dazu. Das ist nicht die Lösung, fürchte ich. Die Führungskräfte, ja, die können und müssen da sicherlich mehr vorleben, haben wir ja gerade auch schon kurz drüber gesprochen. Beispielsweise asynchrone Kommunikation besser lernen, beispielsweise aber auch unterschiedlichere Arbeitsweisen und Arbeitsrhythmen tolerieren, ja, und zulassen in ihren Teams. Und vielleicht auch mal zulassen, dass auch Menschen in dem offenen Projekt arbeiten, die nicht in ihrem Team sind, also da mehr Durchlässigkeit erlauben, solche Geschichten. Ich glaube aber, auch das wird nicht reichen. Und dann habe ich mir für das Buch noch angeschaut, was kann man noch tun? Vielleicht braucht es doch die 4-Tage-Woche oder vielleicht muss man Workation machen und einfach mal weg von all dem Irrsinn. Aber beides ist natürlich auch keine Lösung, denn bei Workation nimmst du den Laptop auch nur mit an den Pool und arbeitest da weiter. Und bei der 4-Tage-Woche, ich bin schon ein Fan, habe das auch lange Zeit gemacht, aber die Lösung kann ja nicht sein, dass wir weniger arbeiten, um überhaupt nochmal arbeiten zu können. So. Drum lande ich tatsächlich im Buch nicht nur, aber auch bei dem Thema, über das ja gerade viele sprechen, nämlich AI. Ja, und das große Versprechen der Technologieunternehmen ist ja, dass sie sagen, AI nimmt uns nicht nur Routineaufgaben ab, sondern auch administrative Aufgaben ab. Und dann können wir ganz vieles von dem, was wir heute in diesen ewigen Teams-Meetings besprechen, all diese Abstimmungen, all diese Alignments, brauchen wir dann nicht mehr, ja, weil das wird dann automatisch im Hintergrund erledigt, also wegautomatisieren. Dann hätten wir deutlich mehr Zeit
für kreative
für andere Dinge, ja, für was auch immer das dann ist und so. Es gibt diesen interessanten Satz, da habe ich lange drüber nachgedacht. We have to separate knowledge workers from knowledge work. Ja, also müssen wir als Wissensarbeitende müssen uns eigentlich von dem befreien, was heute als Wissensarbeit gilt. Denn wenn Wissensarbeit ist, ein Teams-Call nach dem anderen und danach fülle ich noch schnell ein Miro-Board aus und danach irgendwie muss ich noch schnell meine Stunden irgendwo eintragen ins Tool, dann will ich das gerne loswerden.
Ja, diese Beschäftigung, ne?
Genau, denn in Wahrheit wollen wir ja, also wir müssen ja ungewöhnliches Denken, ja, wir müssen ja verblüffende Beziehungen aufmachen und all das, was die Maschinen halt nicht können.
Aber da wird natürlich auch wieder die Frage sein, wie wir mit AI umgehen, so wie wir das vor ein paar Jahren mit Enterprise Social Networks lernen durften. Und es hat mal besser, mal schlechter geklappt. Es kann natürlich auch sein, dass wir alles an KI auslagern und irgendwie selbst vieles auch verlernen ein Stück weit. Ich denke mal an Google Maps. Also ich bin darauf sowas von angewiesen mittlerweile, wenn ich mit einer Papierkarte in den Urlaub fahren sollte. Ich glaube nicht, dass es klappen würde.
Das ist wohl so, aber es ist dann eben auch so. Ja. Also meine Tochter fragte mich auch neulich, habe ihr jemand etwas von einem Lexikon erzählt, wo sie etwas nachschauen solle? Was sei denn das? Es gibt bestimmte Dinge dann halt irgendwann nicht mehr. Ist auch in Ordnung. Naja, mit AI umgehen, ich glaube, ja klar, Riesenthema, wie schult man die Leute und so weiter. Ich finde aber für unser Thema hier gerade eigentlich viel interessanter, wenn diese ganze unsichtbare AI, ja, also wenn das in den Tools eingebaut ist, die wir heute schon benutzen, und wenn eben ganz viele diese Abstimmungen, wer hat wann Zeit für den nächsten Call, hast du den Task schon erledigt oder muss ich auf das Chart
nochmal drauf? Weg, ne?
Das kann ganz viel weg.
Ja,
man kann ganz viel weg und das wird, glaube ich, sehr schnell gehen. Und dann haben wir eine andere Rolle, das zu überprüfen, natürlich, ob es als richtig ist, zu orchestrieren, zwischendurch mal eine wirklich gute Idee haben. Aber da kann echt viel weg.
Letzte Frage, Markus, worauf freust du dich, wenn du an die Zukunft der Arbeit denkst? Hast du noch einen Aspekt im Kopf, den wir heute noch nicht besprochen haben? Wir sind ja hier auch optimistisch unterwegs.
Ach, ich bin ja total optimistisch, deswegen, ja. Also ich meine, erstens freue ich mich darauf, dass dieses große Freiheitsversprechen von New Work bitteschön doch noch eintreten wird. Das kriegen wir doch hin. Im Moment sind wir da so ein bisschen auf dem Holzweg, ein bisschen falsch abgebogen, glaube ich, aber das kriegen wir doch hin. Und darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich total, dass dieses Thema sich die ganze Zeit weiterentwickelt und darum machst du ja auch deinen Podcast noch immer, so viele Folgen.
Ja, krass eigentlich, ne?
Das ist doch nicht langweilig.
Es geht immer weiter.
Oder?
Du schreibst ja auch ein Buch nach dem anderen.
Ja, aber es passiert ja auch immer wieder was cool ist und berichtenswert ist und womit wir uns beschäftigen müssen. Darauf freue ich mich auch total und es hat dann, auch wenn das manchmal so ein bisschen maschinenstürmerisch klingt, was ich schreibe, hat das schon immer eine Menge mit Technologie zu tun. Ich freue mich schon immer auch an neue Technologie.
Sehr schön. Wir verlinken alles in den Shownotes. Schaut euch das mal an, kauft euch das Buch und folgt Markus auf LinkedIn. Du hast auch einen Newsletter, ne?
Ich habe auch einen Newsletter, kann man abonnieren.
Schreibst du auch regelmäßig, auf Englisch sogar, ne?
Auf Deutsch und auf Englisch.
Sehr gut. Markus, schön, dass du da warst. Normalerweise würde ich noch nach einem Buchtipp fragen, aber wir haben ja heute dein Buch besprochen und dabei soll es auch gerne bleiben. Wir sind gespannt, wie die Reise weitergeht, von Arbeit an sich, aber natürlich auch, wie deine eigene Reise weitergeht. Schön, dass du heute da warst. Ich würde sagen, wir führen das bald mal fort.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war toll.
Danke. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Markus Albers. Checkt unbedingt mal die Shownotes aus. Das sind die Podcast-Beschreibungen zu dieser Folge. Dort gibt's also den Link zu seinem neuen Buch, Die Optimierungslüge. Könnt ihr euch direkt im Nachgang also bestellen. Außerdem sein LinkedIn und auch die Website dazu. Wenn ihr mögt, surft auch gerne mal bei meiner Website vorbei, gabrielrath.com. Dort gibt's alle Infos zu diesem Podcast, auch zu der Möglichkeit, an Bord zu kommen als Partner und Sponsor. Und ihr findet auch noch weitere Infos über mich als Keynote-Speaker und Moderator. Ich komme gerne auch zu euch auf eure Veranstaltung. Und wenn ihr mögt, dann helfe ich euch auch gerne, einen Podcast zu starten. Ich habe wirklich in den letzten Jahren viele Erfahrungen gesammelt. Wie muss ein Podcast aufgebaut sein? Wie funktioniert der? Wie findet man seine Nische? Wie erzählt man diese Story? Wie vermarktet man auch einen Podcast? Also wenn ihr da neu starten wollt oder euren Podcast überarbeiten wollt, neu positionieren wollt, dann kommt auf mich zu. Ich liebe es nämlich, durch Storytelling Marken aufzubauen, auch gerade was Podcasting angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Freitag schon wieder. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City. Bleibt gesund und bleibt connected.